Tick-tock, 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 Radio-Attack. Eine andere Welt ist möglich.
Willkommen zur Ausgabe 629. Am 18. März 2015 wollte die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main ihr neues Hauptquartier feierlich eröffnen. 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden jedoch, es gäbe nichts zu feiern an Sparpolitik und Verarmung. Tausende von wütenden Menschen und entschlossenen Aktivistinnen und Aktivisten aus ganz Europa blockierten daher die Straßen rund um den Eurotower und unterbrachen dieses Event der Macht und des Kapitals. Unter den vielen Rednerinnen und Rednern war auch Sarah Wagenknecht von den Linken.
Wenn wir wollen, dass Europa nicht weiter ein Paradies für Schuldeneintreiber, für Multimillionäre und für Banker bleibt, wenn wir wollen, dass es ein Europa der Menschen wird, dann müssen wir noch viel, viel mehr werden, als wir jetzt sind. Aber das ist ein Anfang. Und nächstes Mal bringen wir alle noch 10 Leute mit und dann werden wir noch größer. Vor zwei Tagen hat der deutsche Aktienindex DAX zum ersten Mal die Schwelle von 12.000 Punkten durchbrochen. Ich glaube, das hat ziemlich deutlich gemacht, wer alles heute Grund hat, mit Herrn Draghi zu feiern. Denn es ist die EZB, die mit ihren dauernden Milliardenspritzen die Finanzmärkte mit der Droge versorgt, die sie brauchen, um immer weiter in die Höhe zu gehen. Es gibt kaum eine andere Institution in Europa, bei der sich die Reichsten, die oberen 1%, die Multimillionäre und Milliardäre mehr bedanken könnten als bei der Europäischen Zentralbank. Sie tut alles dafür, dass die Vermögen der Reichsten immer größer werden. Und wir finden, das brauchen wir nicht. Wir brauchen kein Europa der Millionäre. Wir brauchen endlich Geld für soziale Sicherungen, für Jobs, für Bildung und dafür, dass die junge Generation in Europa eine Zukunft hat. Aber Herr Draghi, der ehemalige Goldman Sachs Boy, der weiß nicht nur, was die Herzen der Investmentbanker höher schlagen lässt, er weiß auch, wie man Umverteilung macht. Die EZB ist Teil der kriminellen Troika gewesen, die in diesen südlichen Ländern immer wieder daran gearbeitet hat, die Löhne abzusenken, die sozialen Sicherungen zu zerstören, die Renten zu senken, kriminelle Privatisierungen durchzusetzen, wie in Griechenland, wo öffentliches Vermögen zu einem Preis teilweise bei der Hälfte des Verkehrswertes an griechische Oligarchen und an amerikanische Hedgefonds verschleudert wurde. Und auch da sagen wir, Schluss damit, es darf nicht länger in Europa öffentliches Vermögen verschleudert werden an Hedgefonds, an Oligarchen, an Reiche. Dieses Vermögen gehört uns, das gehört den Menschen in den betreffenden Ländern. Und deswegen muss man denen endlich das Handwerk legen, dass sie so nicht weitermachen können wie bisher. Und natürlich, die Europäische Zentralbank gemeinsam mit den europäischen Regierungen, sie ist Teil dessen und hat daran gearbeitet, an einem Europa, in dem die Tilgungsansprüche der Banker mehr zählen als die Lebensansprüche, die Pensionsansprüche, die Ansprüche auf Jobs der Menschen in Europa. Und da sagen wir, das ist nicht unser Europa. Und gerade weil wir dieses Europa nicht wollen, wollen wir auch darum arbeiten, dass sich viele Menschen von diesem Europa abwenden, nicht von Leuten ausgenutzt werden kann, von Kräften, die versuchen, diesen Frust, diesen Wut, die es in Europa gibt, auf ihre trüben, rechten Mühlen abzuleiten. Wir dürfen nicht wachsenden Nationalismus in Europa haben, sondern wir müssen verstehen, Europa, der Spalt geht zwischen oben und unten. Und die Menschen in Griechenland, denen die Löhne weggekürzt werden. Und die Menschen in Spanien, denen die Löhne weggekürzt werden. Und auch die Menschen in Italien, denen gerade der Kündigungsschutz verschlechtert wurde. Sie haben die gleichen Interessen wie wir hier in Deutschland, wo auch mit der Agenda 2010 ein rüdes Lohndumping durchgesetzt wurde, wo immerhin auch inzwischen 3 Millionen Menschen so arm sind, dass sie trotz Arbeit nicht mehr ordentlich heizen können und schon gar nicht in Urlaub fahren können. Das ist die Realität in diesem Europa. Überall wird denen unten genommen und denen oben gegeben. Und da sagen wir, das ist nicht unser Europa. Wir sind hier, weil wir ein anderes Europa wollen und weil wir dafür auch streiten werden. Und wir werden auch unsere Stimme nicht verstummen, in den nächsten Jahren noch weniger als bisher. Und ich muss sagen, also manchmal hört man ja wirklich Verblüffendes. Ich habe also jetzt gehört, dass Herr Schäuble der griechischen Regierung vorgeworfen hat, sie belüge ihr Volk. Also das ist ja mal was ganz Neues, dass sich Herr Schäuble darüber beschwert, dass eine Regierung ihr Volk belügt. Also da können wir uns ja richtig drauf freuen, dass jetzt Herr Schäuble offensichtlich überall in der Welt herumguckt und schaut, wo es denn so böse, böse Regierungen gibt, die ihr Volk belügen. Also ich glaube, da würde er in sehr, sehr vielen Ländern fündig werden. Aber vielleicht sollte er mal in Berlin selber anfangen. Weil es ist doch so, dass auch die deutsche Regierung die Bevölkerung belügt. Es war doch von Anfang an eine Lüge. Überhaupt davon zu reden, dass es eine Euro-Rettung gibt. Überhaupt davon zu reden, dass es Rettungspakete, Hilfspakete für die betreffenden Länder gibt. Natürlich, ja, diese Pakete haben Euros gerettet, das ist richtig. Sie haben die Euros gerettet der Banken und sie haben die Euros gerettet der Millionäre. Aber sie haben nicht Griechenland, sie haben nicht Spanien, sie haben nicht Irland oder Portugal gerettet. Im Gegenteil, diesen Ländern wurden Spardiktate oktroyiert, die sie ruiniert haben, die ihre Wirtschaft stranguliert haben, die die Armut erhöht haben. Das ist doch die Realität dieser angeblichen Rettungspakete. Bankenrettungspakete waren das, aber keine Rettungspakete für die Bevölkerung. Und wenn die deutsche Regierung das anders darstellt, dann belügt sie die Bevölkerung, sowohl hier in Deutschland als auch in ganz Europa. Und ich muss auch sagen, ich finde es beängstigend, wie sich der Diskurs in Europa entwickelt hat. Mit welcher oberlehrerhaften Arroganz gerade auch die Bundesregierung andere Länder meint, belehren zu müssen. Wir haben ja jetzt aktuell die Debatte über griechische Reparationsforderungen und über Dinge, die dort noch ausstehen. Und ganz unabhängig, wie man das juristisch bewertet. Ich finde, es ist einfach eine Schande, wenn offizielle Repräsentanten des deutschen Staates über solche Forderungen mit einer Arroganz hinweggehen, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie die deutsche Wehrmacht, wie die deutschen Besatzer damals in Griechenland gewütet haben und dass immerhin 1 Million Griechen in diesem finsteren Kapitel deutscher Geschichte ihr Leben verloren haben. Da wünsche ich mir wenigstens ein Mindestmaß an Sensibilität in der öffentlichen Diskussion und nicht diese unendliche Arroganz, wie man sie von Teilen der Bundesregierung gehört hat. Ich finde das wirklich, dafür schäme ich mich, das möchte ich hier deutlich sagen. Und ich finde ja wirklich manchmal auch erfrischend, wenn dann so von offiziellen Repräsentanten dieses Europa gesagt wird, wir müssen doch unsere europäischen Werte verteidigen. Herr Juncker hat ja kürzlich den Vorschlag beigesteuert, um unsere europäischen Werte besonders vehement verteidigen zu können, brauchen wir jetzt eine Europaarmee. Ja, da möchte ich doch mal darüber nachdenken, was sind eigentlich europäische Werte im besten Sinne des Wortes? Das ist Demokratie. Das ist Solidarität, das ist sozialer Ausgleich. Um solche Werte zu verteidigen, brauchen wir, weiß Gott, keine Armeen. Wer Demokratie verteidigen will, der muss dafür sorgen, dass dieses Europa nicht länger von den Investmentbanken und auch nicht von Herrn Draghi oder Frau Merkel regiert wird, sondern dass endlich wieder gewählte Regierungen in ihren Ländern das Sagen haben. Das ist doch das Zentrale, wenn man Demokratie verteidigen will. Und natürlich, wer Demokratie verteidigen will, der sollte auch schleunigst aufhören, über irgendwelche Freihandelsabkommen, sogenannten Freihandelsabkommen zu verhandeln, die jede Wahl zu einer Farce machen, weil sie den internationalen Konzernen die Macht geben, im Grunde in diesem Europa noch direkter durchzuregieren, als sie es jetzt schon tun. Also für Demokratieverteidigung keine Armee, aber Schluss mit TTIP und CETA und all diesen unsäglichen Abkommen. Das wäre doch das, was man machen muss. Und deswegen, wir müssen noch mehr werden, wir müssen noch stärker werden, wir müssen noch lauter werden in unserem friedlichen Protest. Griechenland hat gezeigt, wie man ein korruptes Parteiensystem einfach so wegfegen kann und eine neue Kraft an die Macht kommt. In Spanien wird das vielleicht auch möglich sein. Und ich glaube, ein Land nach dem anderen sollten sich die Menschen auf diese Art tatsächlich befreien von diesem falschen System, von diesen falschen Parteien, die sie belügen und die eine Politik machen, die eben nicht im Interesse der Mehrheit ist. Und ich wünsche mir, irgendwann werden wir auch in Deutschland soweit sein. Das ist das, was ich euch als Zukunftshoffnung mitgeben möchte. Aber dafür müssen wir alle noch viel tun. Ich danke euch.
Im nächsten Beitrag bringen wir ein Gespräch zwischen dem Maler und Fachbetreuer für Behinderte Ferdinand Reisenbichler und unserer Kollegin Sabine Wenninger-Botlack, das in der Galerie Dacheles in Gmunden stattgefunden hat. Dort bietet die Lebenshilfe Oberösterreich Menschen mit Betreuungsbedarf Raum und darüber hinaus ein breites Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten. Doch wie in Griechenland im Großen, so sind es hier im Kleinen die sogenannten Sachzwänge, aus denen dann die Sparzwänge entstehen. Dabei würde es reichen, über Verteilung nachzudenken. Wie dem auch sei, die Galerie Dacheles ist ein großartiges Projekt, wo besondere Menschen besondere Kunstwerke produzieren. Jenseits von politischen Seiltänzen verschwinden die Grenzen. Zwischen Leinwand und Farbe kommt das Innerste nach außen. Keine Benchmark, keine Vorgabe. Einfach nur leben.
Ferdinand Reisenbichler, danke, dass du Zeit genommen hast. Wir sitzen da in der wunderschönen Galerie Tacheles in Gmunden und reden ein bisschen Tacheles.
Ja, das dann.
Du bist seit 27 Jahren im Behindertenbereich tätig.
Ja, genau.
Und ganz aktuell ist ja so, dass da einiges an Geld eingespart werden soll. Jetzt habe ich mir das ein bisschen angeschaut und habe festgestellt, dass auch aus dem sozialen Ressort, aus der Politik die Worte kommen, dass beispielsweise Ausbau, wie er schon längst überfällig ist, auch bis auf Weiteres in weiter Ferne steht. Und die Dinge, die wir jetzt noch haben, halt so gut wie möglich erhalten werden sollen. Wenn du sagst, du denkst an die Zukunft und wir bräuchten Ausbau, was wäre da notwendig an Ausbau?
Naja, es gibt in unserer Einrichtung, in der ich arbeite, gibt es sehr viele Menschen, wo die Eltern sehr alt sind oder die betreuenden Angehörigen. Und man muss wirklich jeden Tag damit rechnen, dass wer verstirbt. Und der Mensch steht dann da und hat keinen Wohnplatz. Ja. Dann gibt es in Oberösterreich, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, ein Bedarf von mehrere hundert Plätze für Menschen mit Behinderung, die aus der Schule kommen. Ja, also die müssen alle daheim bleiben. Und das ist für jeden jungen Menschen eine Katastrophe. Ja. Wenn ich mein Leben keinen Sinn habe, ja, dann leidet die Lebensqualität ganz enorm und was daraus entsteht, sind Krankheiten. Das ist auch keine Frage. Also die Geschichten, die man jetzt einspart, die schlagen sich später dreifach oder fünffach oder zehnfach an Kosten zu Buche. Das ist eine sehr kurzfristige Strategie, die da geführt wird.
In welcher Form oder in welchem Ausmaß brauchen die Menschen Beschäftigung oder welche Beschäftigung kann das sein?
Naja, wir bieten in der Lebenshilfe Arbeitsbereiche für Menschen mit Behinderung an. Nicht? Und es gibt verschiedenste Arbeitsbereiche und jeder Neuabgänger von der Schule hat die Möglichkeit, einfach verschiedene Bereiche kennenzulernen und schauen, wo liegt seine Fähigkeit und sein Interesse. Ja? Also da gibt es die Naturgruppen, dann gibt es das Atelier oder die Galerie, die als eigener Bereich geführt ist. Dann gibt es Beschäftigungsgruppen, es gibt dann Gruppen für Menschen mit schwerer und schwerster Behinderung, also Pflegegruppen. Es gibt eine Küche, in der man als Kochgehilfe arbeiten kann. Eine Berufsausbildung oder eine Berufsausübung, sagen wir so, ist für jeden Menschen existenziell wichtig, weil es eine sinngebende Tätigkeit ist. Ja? Jetzt ist es so, dass die Schulabgänger von der Schule entlassen werden, ja, und dann sitzen sie daheim. Ja, was tut man als junger Mensch den ganzen Tag daheim? Das ist ja eigentlich unerhört. Nicht? Ein Sozialstaat hat auch die Verpflichtung, dass eine weiterführende Möglichkeit für junge Menschen gefördert wird oder initiiert wird.
Jetzt reden wir von normalen Menschen, unter Anführungszeichen, bei was ist normal, wer ist wann normal.
Ich weiß nicht, wer die Normalen sind.
Genau, ich glaube, man kann es auch nicht so definieren. Aber gesundheitlich, körperlich, geistig nicht beeinträchtigte Menschen, die nichts zum Tun haben, sind eine Gruppe. Wenn jetzt Menschen mit Beeinträchtigung sozusagen nicht beschäftigt werden, es ist ja allein schon der Weg, diese Menschen zur Selbstständigkeit zu fördern, ein sehr intensiver. Das heißt, es müssen gewisse Dinge erlernt werden. Wenn dann diese Menschen mit Beeinträchtigung nach einer besonderen Förderausbildung eben sozusagen zu Hause rumsitzen und keine Beschäftigung oder keine Einsatzmöglichkeiten finden, gehen ja diese erworbenen Fähigkeiten auch wieder verloren.
Keine Frage. Ich glaube, da muss man jetzt gar nicht unterscheiden zwischen behinderten und nicht behinderten jungen Menschen, sondern das ist bei allen Menschen das Gleiche. Was tut ein junger, nicht behinderter Mensch mit 16 Jahren, wenn er keinen Arbeitsplatz hat? Wir haben 8% Jugendarbeitslosigkeit. Nicht? Das ist ja eigentlich ein Alarmzeichen für jede Politik. Nicht? Also da muss man was da. Was machen die Menschen? Sie sind daheim, sie gehen an den Computer spielen, sie versammeln sich in Gruppen und sie machen einen Unsinn. Was bleibt dann übrig? Nicht, wenn man keine Möglichkeit hat, Fuß zu fassen. Das ist ja eigentlich, also ich finde, das ist ein enormes Alarmzeichen. Nicht? Und wenn man jetzt von Menschen mit Behinderung spricht, ist das im Prinzip genau dasselbe. Nicht? Es ist eine Entsozialisierung, es ist ein Verlust an den erworbenen Fähigkeiten, keine Frage, weil man ja Fähigkeiten auch permanent üben muss. Und üben kann man es nur in der Sozietät. Ja? Und die Sozietät bietet eben die Arbeitsgemeinschaft in einer Werkstätte, in einer geschützten Werkstätte oder in einer Werkstätte in einem Betrieb oder nicht. Ich finde die Kürzungsgeschichte, die jetzt auf uns zukommt und wo man noch nicht wissen, wie die Sachen ausgeht, ich finde, das ist eine Katastrophe und eigentlich ist es ein Alarmzeichen. Nicht? Zuerst war es Bundesheer, dann war es irgendwer anderer, nicht? Und jetzt kommt man zum Sozialbereich und ich glaube, dass da die Grenze ist. Irgendwo muss man eine Grenze setzen dem Wahnsinn gegenüber. Warum entstehen die Kürzungen? Weil Österreich enorme Schulden verursacht hat durch den ganzen Hypo-Schmoren, durch verschiedene Spekulationen, durch Frankenkredite. Warum müssen das die Leute zahlen, die überhaupt nichts dafür können? Das ist doch unerhört. Also da hört irgendwie mein Verständnis auf und ich sehe es als Alarmzeichen, nicht? Der Sozialbereich ist einfach der Bereich, der Menschen berührt, die absolut kein Lobby haben, die sowieso immer am Rand agieren. Ja? Und wenn jetzt in die Bereiche auch noch gespart wird, dann, also, ich weiß nicht, da, irgendwie macht mich das ein bisschen wütend auch.
Was wäre denn ein gangbarer Weg, diesem Sparwahnsinn entgegenzuwirken? Oder haben wir Möglichkeiten, schnell und unkompliziert vielleicht woanders einzusparen, um das Geld zu kriegen, das wir bräuchten für den Sozialbereich?
Ja, sparen wir 360 Millionen bei der 360 Millionen ein gegen fiktive Terrorismusangriffe. Nicht? Das Bundesheer hat die Ressourcen, die Spezialeinheiten haben auch Ressourcen und beide sind zusammen. Legen oder fusioniert werden, dann haben wir schon mal 360 Mille, die frei zur Verfügung sind. Nicht? Und. Die Sparmöglichkeiten müssen die Politiker erarbeiten. Das ist nicht mein Job. Ja? Mein Job ist Menschen mit Behinderung so gut wie möglich zu begleiten, auf dass sie an der Gesellschaft zu der in der sie auch einen wichtigen Beitrag leisten, einen Platz finden, ja, und zwar einen akzeptierten Platz. Das ist mein Job. Das andere müssen die Politiker erledigen. Dazu sind sie gewählt und dazu werden sie aber auch gezahlt. Ja.
In viel zu vielen Sektoren ist das oberösterreichische Sozialressort seit Jahrzehnten mit steigendem Bedarf konfrontiert. Mit dem Einsetzen der Wirtschaftskrise und der damit verbundenen deutlichen Reduktion der Budgetzuwächse stellt selbst die Deckung der prioritärsten zusätzlichen Bedarfe eine enorme Herausforderung dar. Dennoch muss der oberösterreichische Weg einer qualitativen Versorgung weiter beschritten werden, da nur dieser eine möglichst hohe Selbstbestimmung der Betroffenen, also der Kundinnen und Kunden unseres Systems und damit ein Ausschöpfen der eigenen Potenziale und eine hohe Lebensqualität garantiert, erläutert die neue oberösterreichische Soziallandesrätin, damals Jänner 2014. Also die Kundinnen und Kunden des Systems.
Ja, die Kundinnen und Kunden des Systems. Also ich habe jetzt nicht den Bahnhof verstanden. Das ist mir viel zu kompliziert formuliert. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Also ich verstehe das jetzt gar nicht zusammenhängend, was da transportiert worden ist. Aber die Wirtschaftskrise ist sicher nicht daran schuld, dass es uns schlechter geht finanziell, sondern da gibt es andere Geschichten, ja, Hypo etc. Also ich meine, das ist eine Ausrede. Ja, das stimmt für mich so überhaupt nicht. Ich lasse mich aber auch gern vom Gegenteil überzeugen. Die Kundinnen und Kunden und Werkstätten, wir sind jetzt keine Tagesheimstätten, sondern wir sind eine Werkstätte. Ja? Wer evaluiert oder wer macht die Konzeptionen für den Sozialbereich? Das sind Wirtschafter. Ja? Das sind Leute aus der Wirtschaft, die Konzeption erstellen. Wir sind keine Wirtschaftsbetriebe. Wir haben Menschen mit Behinderung, für die wir Verantwortung tragen, als Sozietät. Ja, also da hört sich jegliches wirtschaftliche Denken auf. Ja. Und vor ein paar Jahren ist in meinem Computer noch gestanden, in unserem Bereich geht es um Selbstverwirklichung, um Entwicklung, um Selbstständigkeit. Und jetzt müssen wir auf einmal Kohle verdienen, und zwar mehr, als wir ausgeben am besten. Ja. Das kann sich nicht ausgehen. Wir sollten das funktionieren. Ja, wir sind ja nicht ein Autohaus oder sonst was. Nicht? Wir haben Menschen mit Behinderung und da geht es nicht darum, die auszubeuten und sie zu einem niedrigst Tarif arbeiten zu lassen und dann eine wirtschaftliche Leistung daraus zu lukrieren, an der der Staat oder das Land verdient. Ja, ein Sozialbereich kostet Geld. Ja, so schaut die Geschichte aus. Nicht? Und dazu muss auch jede Gesellschaft die Möglichkeit schaffen, sonst haben wir keine soziale Gesellschaft mehr. Nicht?
Natürlich können wir schimpfen und uns aufregen, wenn wir die Bedingungen in Griechenland betrachten. Aber wenn wir die sogenannten Qualitätsmedien konsumieren, dann sind wir doch oft verunsichert. Ob die Zeit, der Standard, der Spiegel oder die diversen TV-Moderatoren. Da kommt man sich dann vielleicht öfter einmal ein bisschen blöd vor. Und deshalb ist Radio Attac auf die Suche gegangen. Als erstes wurden wir bei Noam Chomsky, dem emeritierten Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology, einem der weltweit bekanntesten linken Intellektuellen, fündig.
It's very significant, but notice the reaction. The reaction to Syriza was a...
Die Bedeutung ist enorm. Und achten Sie auch auf die Reaktion darauf. Die Reaktion auf Syriza war extrem feindselig. Es gelangen ihren Vertretern kleine Fortschritte in den Verhandlungen, aber keine bedeutenden. Die Deutschen gingen hart mit ihnen um in der Frage der Schulden. Und sie zwangen sie vorerst, von beinahe allen ihren Vorstellungen Abstand zu nehmen. Was da Austeritätspolitik heißt, ist in Wirklichkeit ein Klassenkampf. Sparpolitik als ökonomische Perspektive in einer Krisenzeit macht keinen Sinn. Sie verschlimmert die Situation. Wir sehen, dass die Schulden Griechenlands durch diese Maßnahmen mehr werden statt weniger. Im Fall von Spanien handelte es sich nicht um öffentliche, also um Staatsschulden, sondern um private Schulden. Die Gläubiger waren die Banken, auch deutsche Banken. Wenn aber jemand risikoreich Geld aufnimmt, gibt es auch einen Verleiher mit großem Risiko. Die Maßnahmen der Troika haben grundsätzlich das Ziel, dass die Banken, also die Gläubiger, wieder zu ihrem Geld kommen. Und die Bevölkerung leidet. Was da wirklich passiert, ist, dass die sozialdemokratische Perspektive des Wohlfahrtsstaats ausgehöhlt wird. Und das ist einfach Klassenkampf und keine ökonomische Strategie, um eine ernste Rezession zu beenden. Wir sehen auch die Reaktion darauf, in Griechenland und in Spanien, zu einem kleinen Teil auch in Irland und in Frankreich. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Sie könnte zu einem Rechtsruck führen, und in Griechenland könnte die Alternative zu Syriza die Partei Goldene Morgenröte sein, die Nazi-Partei.
Es ist doch schön, wenn man solche Mit- bzw. Vordenker hat. Ein Phänomen, das man immer öfter beobachten kann, ist die negative Beurteilung nicht nur der Griechen, sondern in einem Aufwaschen werden auch gleich die Spanier mit heruntergemacht. Vorsorglich sozusagen. Dort nämlich hat sich Podemos als einflussreichste Gruppe für die Wahl im Herbst emporgearbeitet. Pablo Manuel Iglesias, Politologe und Professor für Politikwissenschaften an der Universität Madrid, ist einer der führenden Köpfe dieser neuen Bewegung.
Austeritätspolitik, also Sparpolitik, bedeutet, dass den Leuten ihre Häuser und Wohnungen weggenommen werden. Austeritätspolitik bedeutet, dass soziale Dienste nicht mehr funktionieren. Austeritätspolitik bedeutet, dass öffentliche Schulen über zu wenig Mittel verfügen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Austeritätspolitik bedeutet den Verlust der Selbstbestimmung im Land. Wir wurden zu einer Kolonie der Finanzmächte und zu einer Kolonie von Deutschland. Austeritätspolitik bedeutet meiner Meinung nach das Ende der Demokratie. Wenn wir keine demokratische Kontrolle über unsere Wirtschaft haben, haben wir auch keine Demokratie. Man kann die Wirtschaft nicht von der Demokratie trennen. Das ist meine Meinung.
Weniger cool ist da der Schweizer Sean Ziegler. Der 80-jährige emeritierte Soziologieprofessor, Sonderberater des UN-Menschenrechtsrates und Autor unzähliger einschlägiger Bücher kommt immer, wenn es um die Ungerechtigkeiten der Welt geht, in Fahrt.
Die Griechen sind ein ganz großartiges Volk, leisten demokratischen Widerstand, das muss man auch einmal sagen. Es gibt ja nicht rechtsextreme Aufstände, sondern Syriza hat eine unglaubliche demokratische Legitimität von den Urnen her. Und die widerstehen jetzt dieser Weltdiktatur des Finanzkapitals, die sie erwürgt. Ich war vor 6 Monaten zum letzten Mal an der Universität, der Technischen Universität in Athen mit meinen Freunden, elend in Griechenland. Massive Reduktion der Sozialbezüge, schleichende Unterernährung. Und die Griechen sagen, wir lassen uns das nicht gefallen. Und sie haben recht, aber dass die Völker Europas nicht aufstehen und die Griechen unterstützen in ihrem Kampf, der ja exemplarisch und eben total demokratisch ist, das verstehe ich nicht.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.
Podemos llegar. cambiar la situación contra las armas y la desinformación. Todos unidos y abrir el corazón.
Tick-tock, 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 Radio-Tack. Eine andere Welt ist möglich.
Willkommen zur Ausgabe 631. Im Alter von 87 Jahren ist heute der deutsche Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Günter Grass gestorben. Hier zwei kurze Ausschnitte aus einem Standard-Interview vom Dezember 2014. Grass: Die Menschheit ist noch nie so gut informiert gewesen wie heute. Sie ist überschüttet mit Nachrichten, doch die eine löscht die andere. Das Unrecht geschieht vor unseren Augen an vielen Orten der Welt. In Afrika, im Nahen Osten, in der Ukraine. Wir wissen das alles. Zu den Hungersnöten, die provoziert werden, obwohl Nahrung für alle da ist, kommt die Wasserknappheit, die Klimaveränderung. Es findet alles gleichzeitig statt. Der Dritte Weltkrieg hat schon begonnen. Und es ist ein Verteilungskrieg. Historiker werden im Nachhinein darüber streiten, wann genau er anfing. Und an anderer Stelle weiter. Wir erleben es nicht nur durch Waffengewalt, sondern auch auf schleichende Art und Weise. Wenn die Preise für Mais, Sojabohnen und andere Grundnahrungsmittel an der Börse in Chicago mit Spekulationsgewinn verhandelt werden, heißen 2% weniger oder 2% mehr unter dem Strich 100.000 Verhungerte in Afrika oder in Asien. Und das ist alltägliche Politik, auf anders meisterhafte Art ein permanenter, schleichender Völkermord. Nun zu unseren Beiträgen. Die öffentliche Debatte zur Wirtschaftspolitik ist nach wie vor dominiert vom neoliberalen Paradigma. Zwei kürzlich erschienene Bücher versuchen den Raum für eine breitere Debatte zu öffnen. Die Krise verstehen und Mythen des Reichtums. In der ÖGB-Fachbuchhandlung wurde darüber diskutiert und unser Kollege Roland Ulbrich war dabei.
Seit nunmehr einigen Jahren hören wir in der öffentlichen und der veröffentlichten Debatte über Wirtschaft das Mantra von der Überlegenheit der unregulierten Märkte. Das ist eine von vielen möglichen Meinungen, die uns aber als absolute Wahrheit eingeimpft worden ist. Obwohl es mittlerweile ganz deutlich ist, dass dieses Leitbild vollkommen unhaltbar geworden ist, spielen andere Meinungen nach wie vor kaum eine Rolle in der öffentlichen Debatte. In den gängigen Medien kommen eine Handvoll Leute zu Wort, die uns immer als unabhängige Experten präsentiert werden. Es wird uns vorgegaukelt, dass sie sich um eine objektive Darstellung bemühen, wo sie doch immer bestimmte Interessen verfolgen. Eine Veranstaltung in der Fachbuchhandlung des ÖGB in Wien versuchte das zu diskutieren und möglicherweise das Spektrum zu erweitern. Dabei war der Journalist Josef Gepp von der Stadtzeitung Falter. Es ging um sein Buch »Die Krise verstehen«, eine Erweiterung der gleichnamigen Falter-Beilage. Darin benennt er die sogenannten Experten und zeigt, wo und in welchem Rahmen sie tätig sind, also welche Interessen sie möglicherweise bedienen. Es sprach auch die Soziologin Julia Hoffmann, die Mitautorin des Buches »Mythen des Reichtums«. Dieses Buch haben wir schon einmal in dieser Reihe ausführlich präsentiert. Es zeigt die Stereotypen auf, die bemüht werden, um das gescheiterte neoliberale Paradigma am Leben zu erhalten. Mit dabei am Podium war der Ökonom Markus Marterbauer von der Arbeiterkammer Wien. Warum also sind die medialen Erklärungen von Wirtschaft so eindimensional? Josef Gepp.
Ich glaube, angesichts der Lage der Medien, auch angesichts einer gewisser dominierender Vorstellungen, die da herrschen, ist es jetzt nicht immer so leicht und deswegen liest man häufig dieselben Ausdrücke und dieselben, ich nenne es mal, Wertvorstellungen in den Medien. Es ist halt wichtig, wenn man jetzt dagegen irgendwie angehen will oder auch als Konsument wissen will, woran man ist, ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, welche Leute einem Wirtschaft erklären. Und wir haben uns zum Beispiel in dem Buch bemüht, aber es ist natürlich generell interessant zu sehen, was die Experten für Hintergründe haben. Wo haben die studiert, wer sind ihre Mentoren, welchen Organisationen gehören sie an? Und gerade wenn man sich sowas anschaut, kommt da vielleicht drauf, es ist vielleicht nicht ganz so zufällig, wie es scheint. Es ist oft werden in Medien zum Beispiel Leute als unabhängige Experten präsentiert, die ganz klar eine Ausrichtung haben. Und wenn man sie danach fragt, auch ganz offen damit umgehen. Nur oft wird halt nicht nachgefragt. Da steht halt dann Experte in der Unterzeile und das ist es.
Julia Hoffmann sieht ein bisschen einen Aufbruch.
Ich glaube, gerade mit diesem Mythen des Reichtumsbruch haben wir ein bisschen einen Punkt der Zeit getroffen, weil die Verteilungsdebatte, in die wir da intervenieren, zumindest seit der Krise eigentlich, ich würde sagen, global geführt wird. Also es gibt zumindest kleine Brüche im neoliberalen Denken, kleine Brüche in der Auseinandersetzung rund um, dass das einzige Ziel von Wirtschaftspolitik ist, Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, Standortkonkurrenzen zu pushen, Kapitalfreiheit zu ermöglichen.
Auch Markus Marterbauer sieht eine Veränderung.
Ich würde an sich glauben, dass die Chancen für alternative Interventionen durch die Krise natürlich enorm gestiegen sind. Ich meine, wenn man sich anschaut, die alten Wahrheiten, die alten neoliberalen Wahrheiten sind in sich zusammengebrochen. Man braucht sich nur in Erinnerung rufen, dass, sagen wir, noch 2006, 2007 das Diktum, die Finanzmärkte sind stabil und wohlstandsschaffend, dass das Stand der ökonomischen Theorie war und in der Wirtschaftspolitik en vogue, und wer sich das heute zu sagen trauen würde, der wäre ja völlig unten durch. Das ist ja empirisch nicht mehr zu halten. Noch 2010 war die Vorstellung weit verbreitet auf politischer Ebene in der Europäischen Union, insbesondere unter den Finanzministern, stark, dass Budgetkonsolidierung keine negativen Effekte auf Beschäftigung hat. Das ist ja alles sozusagen jetzt nicht mehr haltbar aufgrund der empirischen Entwicklung. Oder um sozusagen auf die Mythen des Reichtums auch noch mit einem Beispiel einzugehen, die Vorstellung, diese Trickle-Down-Theorie, also man kann ruhig schauen, dass sich die Reichen bereichern, irgendwie macht uns das alle reich, das hat sich einfach als Unsinn herausgestellt. Ich denke, es gibt schon zwei Strategien, sozusagen mit dem umzugehen. Das erste, ich glaube, es ist eben immer noch gut, mit Daten, Fakten, Argumenten, Analysen dagegen zu halten, einfach sozusagen die Zusammenhänge darzustellen. Das ist ganz wichtig, und ich glaube deshalb, dass Studien, selbst wenn sie vielleicht ein paar Jahre dann nicht genutzt werden, schlussendlich wirkungsmächtig werden können und das ganz wichtig ist, die zu haben. Ich glaube aber, dass man darüber hinaus eben zwei Dinge zusätzlich machen muss, und das sind diese beiden Bücher zumindest für das erste gute Belege dafür. Man muss natürlich schauen, wie man jetzt abseits der traditionellen Medien, die so stark konservativ und neoliberal ausgerichtet sind, Medienöffentlichkeit schaffen kann.
Der Journalist Josef Gepp ist damit beschäftigt, Medienöffentlichkeit zu schaffen.
Es gibt Debatten, die man vor ein paar Jahren nicht so geführt hätte. Es gibt ein Publikum dafür. Ich meine, das ist zum Beispiel aus meiner journalistischen Perspektive auch interessant. Wenn das Interesse der Leser nicht da ist, dann stirbt das Thema irgendwann mal. Ja, das lässt sich dann auf Dauer nicht aufrechterhalten. Wenn man merkt, man macht was und gibt eigentlich kein Feedback, dann funktioniert es nicht. Ja. Es gibt aber Feedback und auf diese Themen. Die Leute interessiert das. Die Leute wollen ganz stark Orientierung zum Beispiel eben bei der Verteilungsdebatte und so. Die wollen Einordnung, die wollen wissen, was stimmt da, was ist Propaganda, wie kann man Argumente widerlegen. Also relativ wertfrei wollen sie wissen, was ist eigentlich los. Und ich finde, das sind alles... Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu optimistisch, aber ich finde, das sind gute Zeichen, dass sozusagen, dass man bereit ist, sich von alten Dogmen zu lösen und sich anzuschauen, was sozusagen wirklich da ist und was wirklich die Probleme sind.
Die Debatte zur Verteilung von Reichtum ist dabei auch eine zentrale. Warum ist extreme Ungleichheit eigentlich problematisch? Die zu hohe Konzentration des Reichtums bei einigen wenigen schmälert den Mittelstand in seinen Möglichkeiten. Das sind die Leute, die ihr Geld auch ausgeben, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Vom alltäglichen Einkauf bis zum Wohnraum schaffen und zur Freizeitgestaltung. Die Reichen geben nur einen kleinen Teil ihres Vermögens für Konsum aus, weil die Bedürfnisse weitgehend gedeckt sind. Ein guter Teil wird investiert. Nachdem aber reale Investitionen in arbeitsintensive Betriebe wenig lukrativ sind, wird in Finanzprodukte investiert, also spekuliert. Wenn also der Mittelstand immer weniger Mittel zur Verfügung hat, weil sich alles bei den Reichen konzentriert, geht die Nachfrage zurück. Die Wirtschaft ist aber zu 70% abhängig von dieser Nachfrage zur Bedürfnisbefriedigung. Deshalb schadet eine zu große Ungleichheit der ganzen Gesellschaft. Ein Ausgleich ist also wünschenswert, zum Beispiel durch Steuerprogression und andere Steuerungsmittel wie Vermögens- und Erbschaftssteuern. Gibt es aber genügend Informationen zu Vermögen? Julia Hoffmann.
Es gibt immer zu wenig, würde ich sagen. Aber wir haben ja jetzt mit den neuen Daten von der Österreichischen Nationalbank, die im Rahmen dieses European Household and Consumption Survey quasi erhoben wurden, das erste Mal ja wirklich Daten über Vermögensungleichheiten. Also wir wissen, das ist ein Haushalt, eine Haushaltsbefragung, wenn Leute das ausgefüllt haben, wissen wir, welches Sachvermögen haben die Leute, welches Finanzvermögen haben die Leute. Muss man natürlich immer sagen, das sind Befragungen. Ja? Also bei Befragungen, das weiß man halt aus der Sozialforschung, ist immer so, dass es sind ja keine validen, objektiven Daten in dem Sinne, das es ist halt das, was die Leute einem sagen. Ja, was sie, und gerade bei Finanzvermögen ist halt immer so eine Frage, sagt man wirklich, was man hat, oder geht man irgendwie das, wo man glaubt, dass es irgendwie erwünscht, total erwünscht oder nicht. Aber es gibt diese Daten. Es gibt jetzt ganz, ganz viele Studien, die sich mit diesen Daten auseinandersetzen und wirklich versuchen, verschiedene Aspekte, das heißt Gender-Aspekte von Vermögensverteilung und Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, seien es irgendwie Fragen nach sozialer Schichtung, wie schaut es aus, wer hat was, kann man überhaupt reich werden, indem man arbeitet und so weiter. Das kann man jetzt alles systematischer behandeln, als das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Das Mythen- und Reichtumsbuch haben wir aus einem bestimmten Grund als Mythenbuch aufgebaut und nicht als ein Sammelband, sondern wir haben uns überlegt, okay, wir versuchen Zitate zu nehmen aus der österreichischen politischen, wirtschaftlichen Debatte und versuchen die wirklich auf 3-4 Seiten relativ kurz und knapp zu widerlegen, weil wir der Meinung sind, ein 600-Seiten-Buch liest uns nicht jeder oder jede. Dann gibt es zu dem Buch ja auch noch eine Homepage, www.reichtumsmythen.at, wo wir wirklich versucht haben, das Ganze grafisch darzustellen für diejenigen, die eigentlich keine Lust haben, 200 Seiten zu lesen, sondern sich gern durchklicken. Aber das andere ist, sich dann zu überlegen, dass man nicht immer nur die gleichen Leute erreicht und nicht immer nur die gleichen Leute zu den gleichen Veranstaltungen kommen, die gleichen Leute, die gleichen Bücher lesen, dass man wirklich schafft, es schafft, eigentlich möglichst viele gesellschaftliche Schichten in diesen Diskurs hineinzubringen.
Josef Gepp zu seinem Buch Die Krise verstehen.
Das größte Stück, sage ich mal so, ist, das längste ist das große Interview, wo wir praktisch zwei Ökonomen, eine Ökonomin unterschiedlicher Ausrichtung, wenn man so will, gegeneinander in den Ring steigen lassen. Das ist in der Stefan Schulmeister, so ein keynesianischer Ökonom, der Christian Keuschnick, der Ex-IAS-Chef, als, wenn man so will, ein neoliberaler Ökonom. Und dann haben wir die Frau Sigrid Stagel, die ist von der WU, das ist so eine wachstumskritische Wissenschaftlerin. Und diese drei Leute diskutieren halt gegeneinander und tauschen halt sehr stark, auch getrieben von dem Hintergrund der Euro-Krise, Griechenland und so weiter, ihre Positionen ab. Also ich finde, da kommt diese Vielfalt, die wichtig ist in der Debatte, kommt da sehr schön raus. Es gibt zum Beispiel auch, wenn ich auf den ersten Teil verweise, auf die Denker, wo verschiedene Autoren verschiedene wissenschaftliche, ökonomische Schulen darstellen, die sich von bestimmten Denkern praktisch wegentwickelt haben, von Marx, Keynes, auch Hayek, Jackson, wieder ein Wachstumskritiker, etliche vergleichsweise kleine Ökonominnen und Ökonomen kommen davor und ihre Geisteswelten werden hoffentlich auf eine einfache, zugängliche Art und Weise beschrieben.
Und dann bietet das Buch noch einen Schwerpunkt.
Die Leute, die heute in der österreichischen Öffentlichkeit Wirtschaftsthemen erklären und die man so in den Medien trifft. Und der Gedanke ist halt, dass man, wenn man diese Leute sieht, kann man hier nachlesen und einordnen, wer das ist, wie ich vorher gesagt habe, wer diese Leute prägt und wie das sozusagen einzuschätzen ist.
Das finde ich ja ganz wichtig, dass man die Hintergründe der Leute ausleuchtet und ein bisschen dann besser versteht, warum die so und so argumentieren. Weil im 2- oder 1-Minuten-Satz in der ZIP wird nicht klar, dass der eine aus einem neoliberalen Hintergrund und wer andere aus einem keynesianischen oder was auch immer politisch aus einem Gesichtspunkt der politischen Ökonomie argumentiert. Das ist ganz wichtig, aber ich habe den Eindruck, dass das in Österreich, wer die Wirtschaft erklärt, auch zunehmend wieder verengt wird. Also es kommen halt die üblichen Verdächtigen dauernd vor. Wahrscheinlich kann man das an der Hand sozusagen 4, 5 Leute, die fast zu allen Themen Stellung nehmen. Also ich würde mal erhoffen, und das wäre auch, glaube ich, der Appell an die Unis, das können halt nicht nur ein paar Institutschefs sein, die Wirtschaft erklären, sondern das muss breiter werden, wenn man mehr verstehen will, unterschiedliche Meinungen über die Wirtschaft bekommen soll. Und da ist, glaube ich, eine wesentliche Verantwortung der Unis, die eben bislang oder im Moment nicht erfüllt werden. Also auf der WU, da fällt in einem Jahr praktisch kein Professor ein, der irgendwas zur Krise sagen kann. Die sind irgendwie spezialisiert auf irgendwelche Spieltheorien oder was der Teufel, was außer ihnen nur ganz wenige mehr verstehen, aber können eigentlich die Praxis nicht kommentieren. Und ich glaube, dass es ein Anspruch der Öffentlichkeit sein muss, zu fragen, na, was tun denn die Unis da und warum können die nichts beitragen? Warum steckt man in die neue WU Millionen an öffentlichen Geldern hinein, aber es kann niemand sagen, ob die österreichischen Banken jetzt an der Spekulation beteiligt waren oder nicht. Also ich glaube, man muss von der Öffentlichkeit her auch sozusagen die Erklärerinstitutionen mehr in Frage stellen oder die zumindest kritisch beleuchten. Das kommt mir ein bisschen zu wenig im Moment vor. Und die Unis wären der zentrale Ansatzpunkt, scheint mir. Es reicht nicht, wenn nur die Studenten sagen, sie wollen sozusagen unterschiedliche Meinungen hören. Auch die Öffentlichkeit muss die Frage stellen, immerhin zahlt die Öffentlichkeit diese Unis.
Die Studenten der WU sind also nicht mehr zufrieden mit eindimensionalen Lehrinhalten. Wird es in weiterer Folge demnächst zu einer breiteren Perspektive kommen? Markus Marterbauer?
Da ist natürlich die politische Gegenwehr ganz besonders groß. Man sieht das dann in Verteilungsfragen, insbesondere in Vermögensverteilungsfragen, in der politischen Auseinandersetzung dann natürlich nicht mehr um die Daten und die Fakten geht, sondern nur noch um Macht. Aber trotzdem bedeuten diese Daten und Fakten, dass an der Macht gekratzt werden kann, dass dagegen gehalten werden kann und diese Auseinandersetzung halt intensiver geführt werden kann. In dem Sinn ist es, glaube ich, das Thema nicht aufzuhalten. Und da liegen beide Bücher treffend den Nerv der Zeit.
Als Gemeinschaft müssen wir uns überlegen, wie weit das Sparen beim Staat und seinen öffentlichen Institutionen gehen soll. Er soll das öffentliche Interesse, man kann auch sagen, das Gemeinwohl schützen, und das kostet auch etwas. Das müssen wir uns leisten, wie der folgende Beitrag zeigt.
Zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Ein Beispiel. Das Feindbild des Beamten wird seit Jahren gepflegt. Unglaubliche Privilegien bei geringer Leistungsfreude sind allerorts bekannt. Hier müsse man ansetzen und reformieren, heißt es. Und ungeheure Einsparungen seien hier möglich. Dann könne man auch die Steuerbelastung auf Arbeit senken. Das ist das bewährte Prinzip Teile und Herrsche in ganz einfacher Anwendung und sehr zum Schaden für uns alle. Wir kennen die Allüren von Staatsdienern, die nur gnädigerweise unsere Ansprüche erledigen, aber das ist schon eine Weile her. Der gegenwärtige Trend zu Serviceeinrichtungen, die den Steuerzahler nichts kosten dürfen, treibt ganz andere Blüten, die vielleicht gefährlicher sind. Sie untergraben die Demokratie und das Gemeinwohl. Wir zitieren einen Blog-Eintrag von Walter Hefeker. Er ist als Präsident der Europäischen Vereinigung der Berufsimker viel in Kontakt mit den Behörden, sowohl national, in seinem Fall Deutschland, als auch international auf EU-Ebene. Unser Thema ist die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln. Zitat Walter Hefeker. Während der Internationalen Grünen Woche lud das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am 19. und 20. Jänner 2015 zu einer Informationsveranstaltung mit dem Titel Pflanzenschutzmittelzulassung – Wie funktioniert das? Einen Vortrag hielt Herr Dr. Carsten Hogarth in seiner Eigenschaft als kommissarischer Leiter der Abteilung Pflanzenschutzmittelzulassung im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Er erklärte darin auch die Arbeitsteilung
der Zulassungsbehörden
immer noch, in der EU. Zitat Walter Hefeker. Eine Passage machte mich sofort hellhörig. Auf der PowerPoint-Folie war zu lesen, der Antragsteller für das Pflanzenschutzmittel darf sich einen Mitgliedstaat aussuchen, der die Bewertung seines Antrags vornimmt. Diese Regelung in der EU war mir bekannt. Neu war mir folgende Aussage. Als Dienstleister spricht das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit seinen Kunden. Diese Gespräche dienen dem Ziel, gute Anträge zu erhalten, die den Erwartungen der Verordnung Nummer 1107 aus 2009 entsprechen. Als Dienstleister? Ich war bisher davon ausgegangen, dass wir uns als Steuerzahler eine Zulassungsbehörde leisten, damit diese für die Gesellschaft die Risiken des Einsatzes von potenziell gefährlichen Substanzen bewertet und erst nach gründlicher Prüfung die Zulassung erteilt. Ich dachte tatsächlich, diese Behörden arbeiten für uns. Nach der Veranstaltung fragte ich Herrn Dr. Schneider vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, wie denn das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit auf die Idee gekommen sei, sich als Dienstleister für die Pflanzenschutzmittelhersteller zu verstehen und ob dies vom Gesetzgeber so vorgesehen sei. Aus der Antwort konnte ich entnehmen, dass es für dieses Selbstverständnis keinen Auftrag seitens des Gesetzgebers gegeben hat und dieses wohl daher in der Behörde selbst entstanden sei. Ich erinnerte mich in diesem Zusammenhang an einen Workshop bei der European Medicines Agency in London. Dies ist die europäische Zulassungsbehörde für Medikamente. Und sie ist sowohl für humanmedizinische als auch für veterinärmedizinische Produkte zuständig. Ich war damals als Referent zu einer Veranstaltung bezüglich Behandlungen von Bienenkrankheiten geladen. Schon bei der Anreise war mir aufgefallen, dass das Gebäude der European Medicines Agency sich an einer der teuersten Geschäftsadressen in London befand. An der Canary Wharf ist die Behörde in der Nachbarschaft von Großbanken und Wirtschaftsprüfern. Die Räumlichkeiten waren innen und außen auf dem Niveau, das man sonst nur von Großkonzernen kennt. Ich fragte an der Rezeption nach dem Weg. Eine hochrangige Mitarbeiterin der Behörde hörte im Vorbeigehen, wo ich hin wollte, und bot mir an, mich mitzunehmen. Beim Smalltalk während der kurzen Autofahrt sprach ich mein Erstaunen über die hochpreisigen Räumlichkeiten der European Medicines Agency aus. Als kleiner EU-Steuerzahler fände ich das doch bemerkenswert. Die Dame antwortete, dass sie ja nicht in Baracken hausen müssten, bloß weil sie bei einer staatlichen Einrichtung arbeiteten. Ich gab mich mit der Antwort nicht zufrieden und bemerkte, dass ich schon bei vielen EU-Behörden gewesen sei, aber diese Lage und Ausstattung doch deutlich über dem liege, was ich bisher in diesen Einrichtungen gesehen hätte. Daraufhin entgegnete sie, dass ich mir als Steuerzahler in der EU keine Sorgen machen müsse, denn das meiste Geld der Behörde stamme ohnehin von der Industrie. Nun war ich erst recht besorgt und fragte sie, wie dieses Finanzierungsmodell funktioniere. Sie erklärte mir, dass die Behörde von den Unternehmern Zulassungsgebühren erheben würde. Zudem könnten sich die Unternehmen auch gegen Gebühr von der Behörde in Zulassungsfragen beraten lassen. Das ist genau die Struktur, welche bei den Ratingagenturen so gut funktioniert hat. Je komplizierter das Finanzprodukt, desto höher und teurer die Ratinggebühren. So wurden aus amerikanischen Schrottimmobilien Derivate mit AAA-Rating, also dem höchsten Rating. Kunde der Ratingagentur ist der Hersteller der Finanzprodukte, nicht etwa der Anleger. Passenderweise befindet sich die Ratingagentur Fitch in direkter Nachbarschaft zur European Medicines Agency. Zurück zum Pflanzenschutz. Nachdem sich das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als Dienstleister für seine Kunden, nämlich die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, geoutet hatte, fragte ich bei Vertretern des Ministeriums nach, ob die Finanzierung des Bundesamts etwa genauso funktionieren würde wie bei der European Medicines Agency. Die Antwort war ein klares Ja. Das Zulassungsverfahren müsse ja kostendeckend sein und der Steuerzahler dürfe dadurch nicht belastet werden. Im Falle der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Situation aber noch schlimmer als bei Medikamenten. Denn im Falle der European Medicines Agency hat die Behörde ein Monopol. Für die Zulassung von Medikamenten gibt es also nur diese eine Behörde in Europa. Bei den Pflanzenschutzmitteln stehen die Behörden der Mitgliedstaaten aber im Wettbewerb untereinander. Wir erinnern uns an den ersten Satz auf der von mir zitierten Folie. Der Antragsteller für das Pflanzenschutzmittel darf sich einen Mitgliedstaat aussuchen, der die Bewertung seines Antrags vornimmt. Eine Behörde, die selten von den Herstellern ausgewählt wird, trocknet also finanziell aus. Die Unterwanderung von Zulassungsbehörden durch die zu überwachende Industrie nennt man in den USA Regulatory Capture. In Wikipedia kann man dazu lesen, Zitat, Regulatory Capture ist eine Form der politischen Korruption, bei der eine Aufsichtsbehörde, die ursprünglich eingerichtet wurde, um im öffentlichen Interesse zu handeln, stattdessen die wirtschaftlichen oder besonderen Anliegen der Interessengruppen, Industrie oder Branche unterstützt, mit deren Regulierung sie eigentlich beauftragt ist. Regulatory Capture ist eine Form von Staatsversagen. Ende Zitat Wikipedia. Als Bürger müssen wir uns dringend dafür entscheiden, uns eine unabhängige Finanzierung von Aufsichtsbehörden zu leisten. Ende Zitat Walter Hefeker. Das Beispiel bezieht sich explizit auf Deutschland. Wir können aber davon ausgehen, dass es für alle Staaten der Europäischen Union gleichermaßen gilt, also auch für Österreich. Überall wird noch immer der schlanke Staat angepriesen. Wenn der aber seinen Aufgaben bezüglich des Gemeinwohls nicht nachkommen kann, weil er finanziell ausgetrocknet ist, sind wir alle die Leidtragenden. Für unabhängige Behörden wird es ordentlich bezahlte Beamte brauchen. Vielleicht sollten wir unsere Perspektive der Beamtenschaft überdenken und nicht auf billige Propaganda hereinfallen. Ein Staat braucht zur Finanzierung seiner Aufgaben Geld. Die Besteuerung arbeitsloser Einkünfte muss in gleicher Weise wie die Arbeit selbst dafür herangezogen werden, in Form von Steuern auf Kapitalertrag, Vermögen und Erbschaften. Dazu kommt die Schließung von Steueroasen.
Und nun noch ein Nobelpreisträger, der Wirtschaftswissenschaftler Josef Stiglitz.
But it was not just that they took away these adjustment mechanisms and didn't put.
Nach der Eliminierung der Ausgleichsmechanismen sind wir jetzt in der bewusst herbeigeführten Situation, dass Länder effektiv in ausländischer Währung Geld aufnehmen. Durch Schulden in Fremdwährung entsteht ein Problem. Wir haben dieses Problem den souveränen europäischen Staaten aufgetragen. Dasselbe Problem haben wir schon wiederholt in den aufstrebenden Ländern gesehen, wo es zu Schuldenkrisen der souveränen Staaten kam. Ich weiß, die Verwirrung kam von Seiten der Ratingagenturen. Ich persönlich verstehe ja nicht, warum überhaupt irgendjemand von diesen Agenturen noch Notiz nimmt, nach dem, was sie hier in den USA aufgeführt haben. Dennoch, die Leute geben ihnen Bedeutung und einige dieser unabhängigen Ratingagenturen haben von Zweifeln bezüglich der Schulden der USA gesprochen. Ich kann Ihnen versichern, die USA werden ihre Schulden immer zahlen. Wie kann ich das wissen? Nun, wenn Sie den USA Geld leihen, bekommen Sie ein Stück Papier. Wir nennen es eine Anleihe. Was steht auf dem Papier? Da steht zum Beispiel, wir versprechen, $1,000 zu bezahlen. Wie kann ich jetzt also behaupten, dass die USA immer in der Lage sein werden, das zu bezahlen? Die USA werden diese Dollar einfach drucken. Man kann sich eine Stromstörung vorstellen, während der die Druckerpresse nicht funktioniert, aber abgesehen davon ist es unvorstellbar, dass dies nicht funktionieren soll. Wir haben dir für dein Geld dieses Stück Papier überreicht und du warst so dumm, dieses Versprechen zu akzeptieren. Gegebenenfalls werden wir diese Banknoten herstellen und zurückgeben und überreichen. Nun, Griechenland kann das nicht tun. Handelte es sich um Schulden in Drachmen, dann könnte Griechenland dieses Papierchen mit dem Namen Drachme herstellen und damit bezahlen. Das Zahlungsversprechen bezieht sich aber jetzt auf Euros. Und Griechenland kontrolliert die Produktion von Euros nicht. Das passiert in Frankfurt. Und es ist also schwierig, an Euros heranzukommen. Man kann also sagen, dass der Euro das Potenzial für staatliche Schuldenkrisen in Europa mitgeschaffen hat. Ein Problem, das so zuvor nicht existierte.
Und weil ja am kommenden Samstag, dem 18. April, der große Aktionstag gegen TTIP stattfindet, hat uns unsere Kollegin Karin Schuster eine kleine Aufmunterung aus Graz geschickt.
TTIP, CETA, TISA, CETA, TTIP und TISA. Stoppen!
Sendeschwerpunkt zum globalen Aktionstag gegen TTIP, CETA, TISA am 18. April. Radio Helsinki sendet den ganzen Tag Spezialprogramm zu den umstrittenen Freihandelsabkommen, wie Wirtschaft gemacht wird und welche Alternativen es gibt. Infostände zu folgenden Themen ganztags in der Innenstadt.
Demokratie.
Es geht auch anders. Alternativen.
Umweltschutz. Ernährungssouveränität.
Arbeitnehmerinnenrechte.
Datenschutz.
Konsumentinnenschutz.
SOS Freihandel, was Graz bedroht.
Das Programm zum globalen Aktionstag und von Radio Helsinki findest du auf helsinki.at.
Radioattack gibt es auch im Internet unter www.radioattack.at.